Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Ökopax? Warum die jungen Klimaschützer auf dem rüstungspolitischen Auge blind sind. Ein Artikel von Leo Ensel mit freundlicher Genehmigung von Global Bridge. Dass der Kampf gegen die Klimakatastrophe und der Kampf gegen Krieg und Aufrüstung inhaltlich zusammengehören, müsste eigentlich jedem denkenden Menschen klar sein. Wie kommt es daher, dass Fridays for Future und Co. sich für Aufrüstung und Kriegsgefahr offenbar nicht interessieren? Werfen wir einmal, um die Gegenwart besser zu verstehen, einen Blick Jahrzehnte zurück in die 80er Jahre der alten Bundesrepublik. Vor genau 40 Jahren war dort die heiße Zeit der Massenproteste gegen die Stationierung US-amerikanischer Mittelstreckenraketen, die von bundesdeutschem Terrain aus den westlichen Teil der Sowjetunion in circa 10 Minuten erreicht und damit, nach dem Motto Raketen sind Magneten, uns selbst zur Zielscheibe eines sowjetischen Präventivschlages gemacht hätten. Ökopax. Wer damals gegen Atomraketen auf die Straße ging, und das waren Hunderttausende aus nahezu allen gesellschaftlichen Milieus, demonstrierte auch gegen Atomkraftwerke, Wiederaufbereitungsanlagen, Endlager und andere mitweltzerstörende Mammutprojekte. Zwar wurden die Themen Erderwärmung und Klimakatastrophe noch nicht so virulent diskutiert wie heutzutage. Aber die Studie Global 2000, 1977 von damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter in Auftrag gegeben, hatte nicht nur Umweltkatastrophen für die Zukunft prognostiziert, sondern bereits für die Gegenwart deutliche Klimaveränderungen diagnostiziert. Das Ozonloch ließ jedenfalls schön grüßen. Und das, Stichwort nuklearer Winter, geprägt von Paul Crutzen, ein Atomkrieg zwischen den beiden Supermächten das Klima auf unabsehbare Zeit, möglicherweise endgültig ruinieren würde, war Allgemeingut. Kurz, dass der Kampf gegen die kriegerische und der Kampf gegen die sogenannte friedliche Zerstörung unseres Planeten untrennbar zusammengehören, war damals eine Binse. Entsprechend lautete das Zauberwort, unter dem sich alle vereinigen konnten, Ökopax. Das hatte sich auch eine junge Antiparteienpartei, so die Worte Petra Kellys, die, gerade als verlängerter Arm der Friedens- und Umweltbewegung in den Bundestag eingezogen, die altbundesrepublikanische Parteienlandschaft gehörig aufmischte, auf ihre grünen Fahnen geschrieben. Publizistisch befördert wurde sie nicht zuletzt durch eine aufmüpfige, ebenfalls sehr junge Gazette mit einem bewusst neutral gewählten Namen. Tempi Passati. Die Salti Mortali einer ehemaligen Friedenspartei. Heute befindet sich die Welt nach einer vorübergehenden, in erster Linie Mikhail Gorbatschow zu verdankenden Phase der realen Abrüstung inklusive Friedensdividende in einem zweiten, noch gefährlicheren Kalten Krieg, in dem zugleich sage und schreibe 55 heiße militärische Konflikte, darunter ein Proxykrieg im Zentrum Europas, toben. Und was den Widerstand gegen diese Entwicklung angeht, hat sich die Szenerie gehörig verändert. Mittels der Totalverweigerung der Diplomatie, Waffenlieferungen, Ausbildung von Soldaten an schweren Kriegsgeräten und moralisch-publizistischer Unterstützung durch Politik und eine freiwillig nahezu gleichgeschaltete Medienlandschaft ist unser Land längst indirekter Akteur im Ukraine-Krieg. Die einstmals pazifistischen Grünen sind nach schwindelerregenden Salti Mortali nun an der Macht. Mit einer smarten Außenministerin, die für Menschenrechte über Leichen geht. Und einem Vizekanzler, der vor dem saudischen Kronprinz und mutmaßlichen Khashoggi-Schlechter den Bückling macht und uns diesen Opportunismus auch noch als verantwortungsethisches Handeln verkaufen will. Die Zuhauspostille der Regierungspartei avancierte Taz assistiert brav, indem sie, vor 40 Jahren noch ein Privileg der Springerpresse und FAZ, das Wort Friedensdemonstration jetzt Mainstream-kompatibel in Anführungszeichen schreibt. Und auf den wenigen Demonstrationen für eine diplomatische Beendigung von Kriegen und gegen die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft dominiert erdrückend die Generation 60+. Die junge Generation dagegen hat sich so ausschließlich auf das Klimathema eingeschossen, dass sie offenbar unfähig ist zu erkennen, dass das Militär selbst zu Friedenszeiten einer der größten Klimakiller ist. Geschweige denn, dass man bereits mit einem sogenannten atomaren Schlagabtausch das Klima am nachhaltigsten zerstören könnte. Niemals klafften der Kampf gegen die kriegerische und die friedliche Zerstörung unserer Erde weiter auseinander als heute. Ja, es scheint hier sogar zu einer sachlich unhaltbaren Polarisierung zwischen den Generationen gekommen zu sein. Den Alten den Frieden, den Jungen das Klima. Klimakiller Militär. Deshalb hier zur Erinnerung ein paar Fakten, die die jungen Klimaschützer interessieren müssten. Weltweit sind die Armeen für ca. 5-6% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ursache dafür sind nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch der Betrieb militärischer Anlagen sowie die Beschaffung und Logistik von Einsatzmaterial, also vom Stiefel bis zur Fertigmahlzeit. By the way, die globalen Ausgaben für Rüstung betrugen im vergangenen Jahr die Rekordsumme von 2.240 Milliarden US-Dollar. In den Emissionsberichten der UNO taucht davon allerdings nichts auf. Diesen Ausschluss haben Lobbyvertreter des US-Militärs 1997 bei der Klimakonferenz in Kyoto durchgesetzt. Wir sind also auf Schätzungen unabhängiger Institute angewiesen. Allein in der Kriegsführung der USA im Irakkrieg zwischen 2003 und 2011 summierten sich, so die Universität Oxford, auf 250 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Dem niederländischen Klimaforscher Lennart de Klerk zufolge wurden in einem Jahr Ukraine-Krieg durch Spritverbrauch der Truppen, entstehende Feuer- und Waldbrände aufgrund von Bombardierungen sowie für den Wiederaufbau der Städte bereits 129 Millionen CO2 verbraucht, fast so viel wie in ganz Belgien in diesem Zeitraum. Ohne fossile Brennstoffe ist Kriegsführung, wie wir sie jetzt kennen, nicht möglich. Keine Kampfjets, keine Panzer, keine militärischen Geräte funktionieren ohne Brennstoffe. Und das gilt selbstverständlich auch für Friedenszeiten. Diejenigen Staaten, deren Wohlstandsmodell auf der Nutzung fossiler Wirtschaft beruht, sind auch die Staaten mit den höchsten Militärausgaben. In der Reihenfolge der Höhe USA, China, Russland, Indien, Saudi-Arabien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Südkorea und Japan. Allein ein regionaler Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan würde laut Schätzungen des Bulletin of the Atomic Scientists, das auch im Januar die Zeiger der Weltuntergangsuhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht vorrückte, zu 27 Millionen direkten Todesopfern, ein weltweiter Atomkrieg zwischen den USA und Russland zu mindestens 360 Millionen sofortigen Todesopfern führen. Nach wie vor gilt die lapidare Sentenz: Die Überlebenden werden die Toten beneiden. Die Daten ließen sich beliebig verlängern. Woher also das rüstungspolitische Desinteresse von Fridays for Future und Co.? Ursachen der rüstungspolitischen Apathie. Mir fallen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Thesen für die Apathie der jungen Klimaschutzgeneration ein. Die wichtigste Rolle dürfte ein Phänomen spielen, das man am treffendsten als fatalen Nebeneffekt der Gorbatschowschen Abrüstungspolitik bezeichnen kann. Wer heute um die 35 Jahre alt ist, hat das unschätzbare Glück, von Atomkriegsängsten unbehelligt aufwachsen zu können. Mit Abschluss des INF-Vertrages Ende 1987, dem Ende des, wie wir heute desillusioniert feststellen müssen, ersten Kalten Krieges und der Verschrottung von 80% aller Atomsprengköpfe weltweit, schien die akute Atomkriegsgefahr in Europa gebannt. Nein, dass es überhaupt noch einmal zu einem atomaren Schlagabtausch, gar zu einem globalen Atomkrieg zwischen den Supermächten kommen könne, war vorübergehend in den Bereich des Unvorstellbaren gerückt. Auf diese Weise kamen die zeitweise höchst virulenten Atomkriegsängste vorerst zum Erliegen. Die Welt, so schien es jedenfalls, hatte in den 90ern bis in die Nullerjahre hinein durch die Friedensdividende endlich Freiraum und Ressourcen, sich um andere, ebenfalls drängende Menschheitsprobleme und Gefahren zu kümmern. Kein Wunder, dass die in dieser glücklichen Epoche herangewachsene Generation auch kein Problembewusstsein für die nach wie vor existierende, lediglich vorübergehend aus dem Blickfeld geratene Gefahr der atomaren Selbstvernichtung der Menschheit entwickelt hat. Hinzu kommt, dass das vereinte Deutschland nicht mehr, wie beide deutsche Staaten zu Zeiten des Kalten Krieges, Frontstaat ist. war damals unübersehbar, dass die beiden deutschen Staaten im Ernstfall das potenzielle Schlachtfeld der Supermächte abgegeben hätten. So hat sich die Kriegsgefahr nun gefühlt um rund 1000 Kilometer nach Osten verlagert. Dass dies im Kriegsfalle völlig irrelevant wäre, spielt emotional keine Rolle. Gleichzeitig stirbt die Kriegsgeneration aus. Und auch die Generation, die durch den Kalten Krieg und die mit ihm untrennbar verbundenen Atomkriegsängste geprägt ist, wird zunehmend älter. Mit anderen Worten, die heute junge Generation weiß selbst vom Hörensagen kaum noch, was Krieg tatsächlich bedeutet. Und von der Atombombe wissen viele vermutlich nicht sehr viel mehr, als dass das wohl eine besonders schlimme Waffe sein soll. Was den aktuellen Stellvertreterkrieg in der Ukraine betrifft, haben sich vermutlich nicht wenige, das unterstelle ich hier mal frech, mangels Hintergrundinformationen, die vom Medienmainstream tagtäglich in allen Variationen gelieferte David-versus-Goliath-Erzählung kritiklos zu eigen gemacht. Und wer identifiziert sich nicht gerne mit den Schwachen, dem Opfer? Dass die Realität auch hier, wie sonst im Leben, etwas komplizierter ist, fällt dabei durchs Raster. Das jeder jungen Generation eigene Empörungspotenzial schließlich ist zudem nicht nur durch den zweifellos dringend gebotenen Kampf gegen die Erderwärmung erfolgreich okkupiert. Was noch übrig bleibt, wird von der postmodernen Religion, sprich Gender, Veganertum und Political Correctness, absorbiert. Leider verrutschen dabei nur etwas die Maßstäbe. Der Kampf gegen die Kriegsgefahr, gar den Einsatz von Massenvernichtungsmitteln, ist halt doch noch eine Nummer wichtiger als das Engagement für genderneutrale Toiletten oder den neuesten politisch koketten Schönsprech. ICAN als Brücke? Noch einmal, dass Klimaschutz und Friedenserhaltung sachlich untrennbar zusammengehören, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Praktisch allerdings ist es zu einer relevanten Kooperation zwischen beiden sozialen Bewegungen so gut wie nie gekommen, falls dies überhaupt je versucht wurde. Das Thema ist durchaus heikel. Wird es nicht sensibel angegangen, könnte sich im Worst Case die beschriebene Generationenpolarität vielleicht sogar zu einem Generationenkonflikt auswachsen. Jede Generation, das ist so alt wie die Welt, will sich von der vorangegangenen abgrenzen. Und wer möchte sich schon gern von den Alten breitärschig belehren lassen? Die Frage ist, wer hier vermittelt, das heißt die Klimaschützer an das Friedensthema heranführen und im optimalen Falle die junge Klima- und die erheblich ältere Friedensbewegung zu einer erfolgreichen Kooperation verleiten könnte. Immerhin gibt es eine Organisation, der das möglicherweise gelingen könnte. ICAN, die internationale Kampagne für ein Verbot von Atomwaffen, die, und das war zur Abwechslung mal eine gute Entscheidung, im Jahr 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Diese Initiative hat es nicht nur geschafft, dass mittlerweile 91 Staaten den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet und 68 Staaten ihn ratifiziert haben. Es arbeiten hier auch vergleichsweise viele bestens informierte junge Menschen mit. ICAN könnte der ideale Katalysator für ein zeitgemäßes Ökopax, sprich für eine Annäherung von Klimaschutz und Friedensbewegung sein. Sie sollten sich intensive Gedanken darüber machen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.